Wir haben heute das Hohelied vor uns. Wir wollen uns im Sinne einer Einführung damit beschäftigen, mit diesen 8 Kapiteln. Ich lese zuerst einige Verse aus Hohelied 1, ab Vers 1. Das Lied der Lieder von Salomo. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich am Geruch sind deine Salben. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Jungfrauen. Siehe mich, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems. Wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Meine Mutter Söhne zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässest du lagern am Mittag? Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen? Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so gehe hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Einem Ross an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, dein Hals in den Schnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit Punkten von Silber. Während der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Zypertraube ist mir mein Geliebter, in den Weinbergen von En-Gedi. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, ja, holdselig. Ja, unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unserer Behausung sind Zedern, unser Getäfel Zypressen. Ich bin eine Narzisse Charons, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Er hat mich in das Haus des Weines geführt, und sein Panier über mir ist die Liebe. Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine Linke ist unter meinem Haupt, und seine Rechte umfasst mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Bis dahin. Wir nehmen das Blatt zur Hand unter Autor und Entstehungszeit. Finden wir den Hinweis darauf, dass das Hohelied aus der Feder des Königs Salomo stammt. Der erste Vers macht das deutlich, das Lied der Lieder von Salomo. Und dieser Ausdruck von Salomo, hebräisch Li Shlomo, ist das übliche wie in den Psalmen, in den Überschriften, wenn steht, wer einen Psalm geschrieben hat, ist es üblicherweise so vermerkt mit der Vorsilbe Le, was bedeuten kann zu, für oder eben bei Autoren von. Le David, haben wir 73 Psalmen, die so beschriftet sind, um zu sagen, es ist von David verfasst. Salomo ist der Verfasser dieses Buches. Er regierte von 971 bis 931 vor Christus. Das Buch Hohelied entstand am Anfang dieser Periode. Er wird König genannt, schon in Vers 4. Siehe mich, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Aber es geht um den jungen Salomo. Also wir müssen die Erfahrung im Hohelied in der frühesten Zeit ansetzen. Der jung verheiratete Salomo, das Buch selber kann natürlich von ihm noch etwas später geschrieben worden sein, und das ist es auch, wie wir noch sehen werden. Aber es beschreibt also die frühe Zeit der Regierung. Von bibelkritischer Seite wurde die salomonische Autorschaft bestritten. Das ist ja normal. In der Bibelkritik wird fast immer bestritten, dass der und der der Autor ist. Das ist richtiggehend eine Manie, also eine krankhafte Erscheinung. Und zwar hat man hier argumentiert, dass das Hebräische in diesem Buch ein Späthebräisch sei. Das könnte also nicht das Hebräische aus der Zeit von Salomo, 10. Jahrhundert vor Christus sein, das ist eine spätere Sprachstufe. Je nach Kritiker wurde die Entstehungszeit des Hohenliedes auf die Jahre von 700 bis sogar 300 vor Christus runter datiert. Diese sprachlichen Argumente konnten von diversen Gelehrten jedoch alle wirkungsvoll entkräftet werden. Unter Fußnote 1 habe ich, für die, die sich wirklich dafür interessieren, etwas aufgeführt. Zum Beispiel gibt es Aramaismen, also Färbungen aus der hebräischen Sprache in dem hebräischen Text. Zum Beispiel haben wir von der Zypresse gelesen in 1 Vers 17. Und da ist es nicht Berosch, wie normalerweise auf Hebräisch, sondern Berot. Diese Unterschiede von ein T im Aramäischen entspricht einem Laut im Hebräischen. Das ist etwas sehr, das ist etwas Übliches. Und so könnte man noch mehr aufzeigen. Aber, dass Aramaismen drin sind, das bedeutet nicht, dass das Buch jung ist. Es wird natürlich argumentiert, die Juden waren ja in Babylon, in der Gefangenschaft, im 6. Jahrhundert. Da haben sie Aramäisch gelernt. Und als sie zurückkamen aus der Gefangenschaft, wurde Aramäisch beibehalten, neben dem Hebräisch. Und so wurde die Sprache eben durch das Aramäische beeinflusst. Das ist so. Aber Israel stand unter dem Einfluss der hebräischen Sprache seit der Zeit der Patriarchen. Wir lesen ja zum Beispiel in 1. Mose 31, 47, wie Jakob, der bei Laban, bei seinem Onkel war, wo man Aramäisch sprach, und wie er dann einem Haufen, den sie als Bündniszeichen aufgestellt hatten zwischen Jakob und Laban, gibt Jakob den hebräischen Namen und Laban gibt den aramäischen Namen. Yegar Sahaduta. Und so war also Aramäisch quasi eine Begleitersprache Israels seit der Zeit der Patriarchen, und darum sind Einflüsse in allen Zeitstufen zu erwarten. Was auffällig ist, wenn man im Hohenlied liest, das Relativwort, der welcher. Oder ein Relativsatz wird ja bei uns eingeführt, der König welcher. Das Wort welcher ist im Alten Testament meistens Asher. Aber hier im Hohelied, außer in Vers 1, ist es immer She. Und das entspricht genauso, wie man heute Hebräisch spricht. Heute ist das Relativpronomen She. Und wenn man Asher sagen würde, dann würden alle Leute denken, oh, spricht der schön literarisches Hebräisch, aber nicht modernes Hebräisch. Jetzt ist es aber so, dass es überhaupt keinen Beweis gibt, dass She jung ist. Und zwar kennen wir She im Akkadischen, also in der verwandten babylonischen Sprache, wird das ja schon seit dem 3. Jahrtausend gebraucht als Sha. Also She ist nicht eine junge Erscheinung und kann darum eben in allen Sprachstufen des Hebräischen vorkommen. Es gibt zwei angeblich griechische Wörter. Und damit wollte man natürlich argumentieren, ja, das Buch muss ja in der Zeit von Alexander dem Großen verfasst worden sein, sodass da bereits um 330 vor Christus eben griechische Fremdwörter eingedrungen wären. Und zwar verweist man auf Holi 3, Vers 9, Apirion, Tragsessel, und sagt, das kommt vom griechischen Foreion. Aber das kann genauso kommen von Sanskrit, Paryanka, was Sesselchen bedeutet. Dann ein zweites Wort, Pardes, Umzäunung, in Hohelied 4, Vers 13. Da wird argumentiert, das kommt vom griechischen Paradeisos, Paradies, oder? Eingezäunter Garten. Oder es könnte auch kommen vom Persisch Pairideza. Aber es braucht nicht von Griechisch, braucht auch nicht von Persisch zu kommen, sondern es könnte auch von Sanskrit, Paridis, was auch Umzäunung bedeutet, herkommen. Und dabei ist ja zu bedenken, dass es Argumente gibt, dass Salomo wohl Handelsbeziehungen hatte bis nach Indien. Und so war natürlich eine Beziehung zum Sanskrit, auch in der Zeit von Salomo, eben durchaus möglich. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende der Hauptargumente. Also nicht sehr eindrücklich. Es ist so, in Qumran wurden unter all den Handschriften auch vier Hohelied-Handschriften gefunden. In der Höhle 4, 3. Man bezeichnet die mit dem Siegelum 4Q-Kant, Abkürzung für Lied. Also 4 bedeutet die Höhle Nummer 4, Q Qumran und Kant bedeutet eben Lied, Lieder, Lieder. Und dann mit einem hohen A, das ist die erste, hohen B, hochgesetzten B, die zweite, C, die dritte. Diese drei Handschriften werden datiert auf die Zeit 30 vor Christus bis 68 nach Christus. Und dann hat man in Höhle 6 noch eine Handschrift gefunden, die stammt aus dem Jahr etwa 50 nach Christus. Nun zur Bedeutung des Buches. In 1. Könige 4, Vers 32 lesen wir, dass Salomo im Ganzen 1005 Lieder geschrieben hat. Aber das Schönste aller dieser Lieder, die der Musiker Salomo, hat es natürlich von seinem Vater, die Begabung, denn David war ja der große Musiker des alten Israels. Das schönste Lied hat Salomo bezeichnet als das Lied der Lieder, hebräisch Shir HaShirim. Und das ist die hebräische Weise, um einen Superlativ, das Höchste, auszudrücken. Also das Lied der Lieder heißt nichts anderes als das schönste Lied. In der Fußnote 2 habe ich vermerkt, parallele Ausdrücke. In 2. Mose 26, 33 wird das Allerheiligste, wie üblich, Kodesh HaKodashim genannt. Und das heißt wörtlich nicht das Allerheiligste, sondern das Heilige der Heiligen. Und wir übersetzen dann das Allerheiligste auf Deutsch. Aber wir haben auch solche Ausdrücke, Offenbarung 17, Vers 14. Der Herr Jesus wird genannt der König der Könige. Das heißt der höchste König. Der Herr der Herren. Der höchste Herr. Oder Gott wird genannt in Josua 22, 22. Der Gott der Götter. Das ist der höchste Gott, der über allem und über jedem steht. Der junge König beschreibt in diesem Lied seine in jeder Beziehung erfüllte Liebesbeziehung zu Sulamit, seiner jung vermählten Ehefrau. Salomo und Sulamit sind nicht mehr verlobt. Es ist also kein Verlobungslied, sondern es ist ein Lied von Jungverheirateten. Sie stehen also in einer unauflöslichen Ehebeziehung. Von der Heirat, von der Hochzeit wird gesprochen in Kapitel 3, Vers 11. Kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit welcher seine Mutter ihn gekrönt hat, am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Also in diesem Vers wird nicht gerade der Hochzeitstag angesprochen, sondern es wird gesagt, schaut den König an mit seiner Krone. Das ist die Krone, die am Hochzeitstag seine Mutter ihm aufgesetzt hatte. Das hebräische Wort für Braut, das wir ja immer wieder finden im Hohen Lied, übrigens auf der Seite 2 unter Besonderheiten im Hohen Lied gibt es einen Untertitel Salomo und Sulamit. Unter Punkt 3 habe ich die Bezeichnungen der Frau aufgeführt. Braut, hebräisch Kala, kommt 6-mal vor. Kapitel 4, Vers 8, 9, 2-mal in Vers 10, 12 und dann in 5, 1. Nun, es ist wichtig zu verstehen, das hebräische Wort Kala bedeutet, zum Beispiel gemäß Whitaker's Brown Driver Brick Lexikon, das ist so ein englischsprachigen Welt ein Standardwörterbuch zum Bibelhebräischen, wird erklärt, Kala bedeutet erstens Verlobte, zweitens frisch Verheiratete und drittens Schwiegertochter. Ja. Und da müssen wir also verstehen, wenn hier von der Braut gesprochen wird, heißt das nicht, es geht hier um die Verlobungszeit, sondern es geht um die jung verheiratete Frau. Das Hohelied hat verschiedene Bedeutungsebenen. Die wurden oftmals gegeneinander ausgespielt. Als müsste man diese Bedeutung sehen und dafür die andere nicht. Und das ist schade, denn so hat man vieles von der Bedeutung dieses Buches verpasst. Es hat eben mehrere Bedeutungsebenen. Und die erste ist mal die wörtliche. Das ist ja wichtig im Alten Testament, dass wir zuerst mal das Wörtliche, das Historische betrachten, so wie es ist. Und erst dann können wir auch geistliche Bedeutungen darin erkennen. Aber wenn jemand die historische wörtliche Bedeutung von vornherein ablehnt, dann muss er auch nicht meinen, dass er die geistliche Bedeutung verstehen wird. Also die erste wörtliche Bedeutung des Liedes ist die eheliche Liebe zwischen Salomo und Sulamit. Als konkrete Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Insofern ist das Buch ein Lob auf die Ehe und die Schönheit dieser Beziehung auf allen Ebenen. Und wir werden sehen, im Hohen Lied finden wir wirklich die körperliche und die seelische Einheit. Natürlich auf den ersten Blick könnte man denken, da wird ja so viel über die körperliche Schönheit von Mann und Frau gesprochen. Wo ist denn das Innere? Nun, das Innere, das haben wir genau schon von Anfang an gefunden. Das Lied der Lieder von Salomo. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich an Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Nun müssen wir wissen, der Name ist in der Bibel der Ausdruck dessen, was eine Person ist. Das sehen wir, wenn über den Namen Gottes gesprochen wird. Der Name Gottes drückt aus, was Gott in sich ist, sein Wesen. Und so kann man sagen, alle die Namen, diese hunderten von Namen, die wir in der Bibel finden von Gott, sie drücken aus, wer Gott ist. Der Herr, der Ewige, der Starke, der Treue und so weiter. Und wenn hier gesagt wird, dein Name ist ein ausgegossenes Salböl, dann heißt es, das, was Salomo in seiner Person ist, das ist so etwas Wunderbares, so etwas Wohlriechendes. Also es geht nicht einfach darum, Sulamit ist einfach durch die äußerliche Erscheinung des Königs Salomo angezogen, sondern sie liebt ihn, weil er ist, weil er Salomo ist, keinen anderen. Und so sehen wir hier nicht eine Spaltung zwischen dem Inneren und dem Äußeren, es bildet im Hohen Lied eine Einheit. Aber die Freude am Äußeren ist eben da, aber sie gründet sich auf dieser inneren Wertschätzung voneinander. Also insofern ist das Lied eben ein Lob auf die Ehe und die Schönheit dieser Beziehung auf allen Ebenen. Wenn wir das vergleichen mit Hebräer 13, Vers 4, dort schreibt der Autor, die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt. Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Die Ehe sei geehrt in allem, das heißt in allen Beziehungen. Es gibt also keinen Aspekt der Ehe, der irgendwie minderwertig wäre. Dass man also sagen könnte, die platonische Ehe in der Liebe in der Ehe sei etwa höher als die körperliche Liebe in der Ehe. Nein, diese Spaltung macht die Bibel nicht. Das muss eine Einheit bilden und die Bibel sagt, die Ehe soll geehrt sein in allem, in allen Beziehungen. Und dass das möglich ist, ist es eben wichtig, dass die Sexualität rein gehalten wird. Darum und das Ehebett unbefleckt, Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Das Hohelied ist also durch die Betonung des Schönen, des Positiven, ist es indirekt eine Verurteilung aller Verdrehungen. Ohne dass da groß über die Verdrehungen gesprochen wird, ist es indirekt gerade eine Verurteilung dessen. Gerade durch die Betonung des Guten, des Schönen. Und Verdrehungen, Perversionen sind voreheliche Beziehung, Ehebruch, Polygamie, Vielweiberei, war nie Gottes Gedanke. Wir sehen in 1. Mose 1 und 2, Gott hat den Menschen geschaffen, Mann und Frau schuf er sie. Einen Mann und eine Frau. Und 1. Mose 2, Vers 24 sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Nicht seinen Frauen, seiner Frau. Und sie werden ein Fleisch sein. Im Zitat im Neuen Testament, Matthäus 19, wird sogar zitiert, und die zwei werden ein Fleisch sein. Nicht die drei oder vier. Also die Schöpfungsordnung ist von Grund auf monogam. Ein Mann und eine Frau und das auf Lebenszeit. Das ist Gottes Plan, Gottes Wille. Und das wird auch im Hohen Lied eigentlich betont, diese einzigartige Beziehung von einem Mann und einer Frau. Aber das Traurige ist, dieser selbe Salomo, der am Anfang erlebt hat, wie wunderbar diese Beziehung zu Sulamit war, hat dann eine Frau um die andere hinzugefügt. Und er ist immer mehr von Gott abgewichen, am Schluss sogar so total, dass er zum Götzendiener geworden ist. Zum offenen Götzendiener. Das war also eine ganz klare Perversion, ein Abirren von dem göttlichen Weg. Und eine interessante Stelle in Hohelied 6. Nicht wahr? Wir müssen davon ausgehen, Salomo hat dieses Lied in einem Abstand zur Erfahrung, die er gemacht hat mit Sulamit, geschrieben. Und im Moment des Schreibens schreibt er dann in Vers 8, 60, sind der Königinnen und 80 der Kebsfrauen und Jungfrauen ohne Zahl. Eine ist meine Taube, meine Vollkommene. Sie ist die einzige ihrer Gebärerin. Töchter sahen sie und priesen sie glücklich. Königinnen und Kebsfrauen, und sie rühmten sie. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, rein wie die Sonne, furchtbar wie Kriegsscharen? Also, da hat er bereits 60. Später hatte dann Salomo schließlich, wie wir aus dem Buch der Könige wissen, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Das ging also weiter. Aber auch noch in diesem Stadium mit den 60 Königen, Königinnen, muss er sagen, es gibt nur eine, die meine Taube ist. Und insofern ist also das ganze Hohelied, das gerade betont, das eine, das ist das Wahre, ist das alles, war das alles eine Perversion, was später dazugekommen war. Und hat das Schöne eben zerstört. So ist das Hohelied in seiner reinen ursprünglichen Erfahrung eben eine Verurteilung von allen Verdrehungen, auch der Polygamie und auch des Zölibats. Nicht wahr? In 1. Korinther 7 erklärt der Apostel Paulus, dass es den Weg der Ehelosigkeit gibt und dass Gott dazu Gnade gibt. Gnade und die Kraft. Es wird sogar von einer Gnadengabe gesprochen für die, die ehelos sind. Aber es gibt kein Gebot zur Ehelosigkeit. Also wenn jemand seinen Weg ehelos gegangen ist, bis 50, bis 55, bis 60, er könnte auch dann noch heiraten. Er hat die Freiheit. Natürlich sagt dann 1. Korinther 7, das soll aber geschehen im Herrn, unter der Leitung des Herrn. Aber es gibt keine Verpflichtung zur Ehelosigkeit. Und Paulus beschreibt in 1. Korinther 7, was auch gerade Vorteile sind der Ehelosigkeit, aber das hat nichts zu tun mit Zölibat, in dem eigentlich die Ehebeziehung als etwas weniger Geistliches, um nicht zu sagen Ungeistliches, herabgewürdigt wird. Und das ist Perversion. Und so finden wir das auch übrigens prophezeit in 1. Timotheus 4 hat Paulus das Aufkommen des Zölibats prophezeit. 1. Timotheus 4, Vers 1. Das kam ja dann auf, so in der Praxis bereits im 2. Jahrhundert, bei denen, die das Abendmahl ausgeteilt haben. Und dann 3., 4. Jahrhundert kam das Eremitentum und Mönchsleben kam als Mode-Hit richtig auf. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, falls in ihrer Bibel steht, in den letzten Zeiten, ist es falsch. Der griechische Ausdruck bedeutet ganz deutlich die nachfolgende, die dahinterliegende Zeit, nicht die letzte Zeit, wie in 2. Timotheus 3, Vers 1, wo es wirklich geht um die letzten Tage. In späterer Zeit etliche von dem Glauben abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Das wird sogar als Lehre von Dämonen bezeichnet. Verbieten zu heiraten. Also das Hohelied ist gerade darin, dass Gott ein ganzes Buch in der Bibel benutzt, um die Schönheit der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe zu beschreiben. Eine Rüge gegen solche Verdrehungen. Und natürlich auch Homosexualität und so weiter. Alles, was von der Schöpfungsordnung in 1. Mose 1 und 2 abweicht, ist mit dem Hohelied verurteilt. Aber eben nicht, indem dauernd über das Negative gesprochen wird, sondern hier wird das Positive dargestellt. Und das ist ja wichtig. Und es ist auch so wichtig, dass wir unseren Kindern gegenüber das Positive betonen. Das Negative, das hören sie schon genug. Und dann müssen wir als Gegengewicht zeigen, wie schön das ist, was Gott für uns Menschen oder sagen wir für einen großen Teil der Menschen vorgesehen hat. Eben mit Rücksicht darauf, dass es die Ehelosigkeit eben auch gibt als einen gottgeführten Weg. Also das Hohelied steht somit im krassen Kontrast zu allem Schmutz. Die Sexualität wird in einer blumigen Sprache der Reinheit beschrieben und vermeidet alles Derbe und Widerliche. Und wie schon gesagt, das Hohelied oder angedeutet, das Hohelied ist im Prinzip eine Ausdeutung in einem ganzen Buch von dem einen Vers, 1. Mose 2, Vers 24. Wo wir das Grundprinzip haben, ein Mann verlässt Vater und Mutter, er steht also auf eigenen Beinen, also nicht das Grundprinzip PKZ, Papa kann zahlen, er verlässt sie. Und dann hängt er seine Frau an. Das zeigt auch, da ist eine Beziehung der Anhänglichkeit, der Liebe, der Wertschätzung. Und dann ist der nächste Punkt und der letzte, und die zwei werden ein Fleisch werden. Also die Reihenfolge ist hier ganz wesentlich, weil hier in knappen Worten Gottes Schöpfungsordnung dargestellt wird. Und gerade auch dieses Verlassen ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Denn viele Männer, obwohl verheiratet, haben sich doch nicht richtig abgelöst von zu Hause. Und das ist dann oftmals ein Problem oder eine Ursache für Eheschwierigkeiten. Ein göttliches Prinzip, Vater und Mutter verlassen, das Ehren der Eltern hört damit nicht auf. Ja klar. Aber es ist ein neuer Anfang, eine neue Zelle und es besteht da eine Unabhängigkeit, die ganz wichtig ist für die neue Abhängigkeit voneinander. Nun, das wäre also der erste Aspekt der Bedeutung des Hohen Liedes. Und so ist es auch wichtig, wenn wir das Hohe Lied lesen, dass wir zuerst wirklich darauf achten, was bedeutet das hier wörtlich, bevor wir dann eine geistliche Übertragung machen. Denn zweitens können wir das tatsächlich machen, eine Übertragung auf Israels Geschichte. Und insofern kann man von Kapitel 1 durch alle Kapitel hindurch bis Kapitel 8 darin eine Widerspiegelung der Geschichte Israels finden, von Abraham bis zum tausendjährigen Reich des Messias. Und Abraham, der auszieht aus Ur in Chaldäa, Hohelied 1, Vers 4, ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Da ist Abraham ausgezogen und hat seine Bediensteten mitgenommen und ist ausgezogen. Und später geht Israel den Weg durch Ägypten und in Hohelied 1, Vers 9 wird dann Sulamit verglichen, die Geliebte. Einem Rosse an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Und so kann man die ganze Geschichte Israels wiedergespiegelt finden in dem Hohen Lied. Ich möchte das aber nicht ausführen, ich verweise nur in Fußnote 3 auf Wim Hottenbach, der dazu ein Skript veröffentlicht hat über das Hohe Lied, wo er genau diesen Aspekt mit den Parallelstellen durchgeht. Aber noch ein Hinweis hier in Fußnote 3. Israel oder Juda oder die Stadt Jerusalem wird gesehen im Alten Testament als Frau Gottes. Und zwar seit dem Bund vom Sinai. Der Bund am Sinai, wo Gott dieses Abkommen geschlossen hat mit dem auserwählten Volk, das wird gesehen im Alten Testament als Ehebündnis. Und da wird auch ganz klar, eine Ehe ist erst dann eine Ehe, wenn hier ein offizieller anerkannter Vertrag geschlossen ist. Sonst ist es ein Konkubinat. Und Konkubinat bezeichnet die Bibel auch als Hurerei. Wenn wir denken an die Frau am Jakobsbrunnen, der Herr sagt, 5 Männer hast du gehabt, du war 5-mal verheiratet, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du recht geredet, dass du gesagt hast, ich habe keinen Mann. Also auch zur Zeit des Herrn gab es die klare Unterscheidung zwischen Heirat und Konkubinat. Obwohl im alten Israel, wie übrigens auch heute, es kein Standesamt gab. Aber man wusste ganz genau, was eine Ehe ist. Das war ein Vertrag, der geschlossen wurde zwischen einem Mann und einer Frau. Und da musste einer dabei sein, der diesen Vertrag quasi bezeugte. Und man hat sogar aus vorchristlicher Zeit, aus alttestamentlicher Zeit, hat man schriftlich das belegt, wie ein solcher Vertrag aussehen konnte. Also war ganz klar, ein Bündnis, das auch offiziellen Charakter hatte und offizielle Anerkennung genoss. Und ich möchte noch aufschlagen, Jeremia 2. Ich habe auch noch hingeschrieben, Hosea 1, Vers 14. Das ganze Hosea-Buch handelt von dem Thema Israel, die Frau Gottes, die den Bund gebrochen hat. Dann Hesekiel 16, 23 und so weiter und so fort. Jeremia 2. Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Geh und ruf vor den Ohren Jerusalems und sprich. So spricht der Herr. Ich habe dir gedacht, die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, deines Wandelns hinter mir her in der Wüste, in unbesätem Lande. Israel war heilig dem Herrn. Gott denkt also an die Wüstenreise zurück, wie das Volk hinter ihm, hinter der Schechina, herlief in unbesätem Land. Und das war die Zeit des Brautstandes. Erst kam ja der Auszug aus Ägypten und erst dann am Sinai, unten in der Halbinsel, wurde dann der Bund geschlossen, die Ehe geschlossen. Und Gott sagt, damals war das noch so schön, aber was ist jetzt daraus geworden? Und Gott rügt Israel wegen Ehebruch. Also so kann man diese Übertragung machen, Israel als die Frau Gottes durch den Bund vom Sinai. Drittens gibt es aber eine Übertragung auf den Überrest Israels. Die Propheten bezeugen das so deutlich. Nach der Entrückung der Gemeinde wird das sein. Da wird Gott eine Erweckung auslösen unter dem jüdischen Volk, und zwar von Jerusalem, von Zion aus. Und so wird in der Prophetie viel gesprochen über diesen Überrest, der in der Endzeit umkehrt und Buße tut, über die vergangene Zeit und so den Messias findet. Und so kommt dieses Israel der Zukunft wieder in eine feste Beziehung zu dem Herrn mit dem Messias. Also insofern sehen wir im Hohen Lied diese Beziehung, Sulamit, der gläubige Überrest aus Israel, und Salomo, der Messias, der Friedenskönig. Und dazu, in Fußnote 4, habe ich verwiesen auf Psalm 45, wo man genau diesen Bezug findet. Der Messias wird dort gesehen als der Mann und die Frau dort ist Israel in der Zukunft, der gläubige Überrest, der umkehren wird. Jesaja 61, Vers 10. geht auch auf die Zukunft hin, das zukünftige Israel, wo man die Stimme des Überrestes hört, der sagt, hoch erfreue ich mich in dem Herrn. Meine Seele soll frohlocken in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart anlegt und wie eine Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide. Und das finden wir auch im Hohen Lied, wie Salomo eben Sulamit Geschmeide gibt, also Schmuck. Das wäre also die dritte Übertragung. Und nun wichtig, eine vierte Übertragung, wichtig für uns heute, auf die Gemeinde. In Epheser 5, Vers 22 bis 33 werden die Erlösten heute, die zur Gemeinde Gottes gehören, als die Frau des Messias, des Christus gesehen. Wir lesen aus Epheser 5. Interessant ist der Zusammenhang. Diese Beziehung zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde wird hier genommen, um zu zeigen, wie eine Ehebeziehung von Christen aussehen soll. Ihr Frauen, seid unterwürfig euren eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber gleich wie die Gemeinde dem Christus unterworfen ist, also auch die Frauen ihren Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Und so weiter und so fort. Es lohnt sich, in diesem Text dem nachzugehen. Wir finden 7 Tätigkeiten hier, die Christus gegenüber der Gemeinde tut und die eben als Aufforderung hingestellt werden, um zu zeigen, wie Männer sich ihren Frauen gegenüber verhalten sollen, als christliche Männer. Also hier wird Christus gesehen als der Ehemann, nicht der Bräutigam. Und die Gemeinde wird gesehen als die Ehefrau. Das ist aus dem Grund wichtig, weil wir finden beides im Neuen Testament. Aus einer anderen Perspektive gesehen, ich habe das geschrieben in Fußnote 5, ist die Gemeinde heute die Verlobte des Herrn Jesus Christus. 2. Korinther 11, Vers 2. Paulus sagt zur Gemeinde in Korinth: Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt. Hier im Griechischen ein Zahlwort, also nicht, ich habe euch einem Mann verlobt. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ein Mann verlobt und die Verlobte ist eine Jungfrau. Da geht auch ganz klar hervor, es gibt vor der Ehe keine sexuelle Beziehung nach Gottes Plan. Also die Gemeinde wird hier gesehen als die Verlobte des Herrn. Nun sagt Paulus weiter, Vers 3, ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte durch ihre List, also auch euer Sinn oder euer Denken verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Paulus sagt, ihr seid, ich habe euch verlobt als eine Verlobte, die wirklich nur für einen Mann bestimmt ist. Aber Ich habe effektiv Angst in eurem Verhalten, dass ihr davon wegkommt, dass euer Blick nur allein auf Christus gerichtet ist. Und was könnte das sein, was einen wegbringt? Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. Drei Dinge. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Und das wäre Bruch der Verlobungsbeziehung. Ein anderer Jesus, das haben wir durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gehabt. Da könnte man Beispiele noch und noch aufzählen, wie ein anderer Jesus verkündigt wurde, in dem irgendetwas angegriffen wurde, die Gottessohnschaft, die wirkliche Menschwerdung Christi, die ewige Sohnschaft Christi und so weiter und so fort. Oder bis heute, ich habe gerade vor kurzem einen Visionenbericht in der Hand gehabt, wo einer sagt, er hätte eine Vision gehabt im Himmel und habe dann Christus gesehen und er hat rot-blondes Haar gehabt. Ja, das wird verschlungen. Diese Bücher unter den Freikirchen, das ist nicht der Jesus der Bibel, der war nicht rotblond. Das kann ich garantieren. Und ein anderer Jesus wird da verkündigt und was er da im Himmel alles gesehen hat, ist ja unglaublich. Er hat die Wohnungen im Haus des Vaters gesehen. Ist da eine Wiese, ein Berg hinaufgegangen und hat ein großes Gebäude gesehen. Und die Leute wohnen da drin und die haben, und das Wunderbarste war ein total weiches Sofa. Und die haben auch Bilder an den Wänden von den Angehörigen und sie haben auch Kunstmalerei, vor allem so moderne Bilder, aber viel besser als die von heute. Das ist ein solcher Unsinn. Aber was hier verkündigt wird, ist ein anderer Christus. Und übrigens die Wohnung im Haus des Vaters. Das Haus des Vaters ist ja in Johannes 2 der Tempel in Jerusalem. Und Johannes 14 ist das der Tempel im Himmel. Und im Tempel gab es ganz nahe beim Allerheiligsten ein spezielles Gebäude für die Priester, wo sie wohnten und übernachteten. Und so sind die Wohnungen im Haus des Vaters, das sind die Priesterwohnungen der Erlösten. Und die sind nicht auf einem Grashügel oben irgendein Haus. Mit Fotos und so drin. Also, das nur so aktuell, ein aktuelles Beispiel, ein anderer Jesus, einen anderen Geist. Ja, der Toronto-Segen. Leute fallen um, bewusstlos. Obwohl nach 2 Timotheus 1, Vers 7 der Geist Gottes ein Geist der Selbstbeherrschung, der Besonnenheit ist. Und Leute schreien wie Tiere und so weiter und wälzen sich am Boden. Das sind unreine Geister. Aber das Phänomen hat 50.000 Kirchen weltweit erreicht. Wenn ihr einen anderen Geist empfinget, ihr würdet es gut ertragen. Ihr ertrüget es gut. Und ein anderes Evangelium? Ja, das Wohlstandsevangelium. Gott möchte nicht, dass wir arm sind. Das wird verkündet. Und Gott will, dass wir alle gesund sind. Und da wird Menschen, Gläubigen, die mit der Krankheit leben müssen, so ein Joch aufgelegt. Das ist ein anderes Evangelium. Aber das ist Bruch der Treue in der Verlobungsbeziehung zu Christus. Nun, das ist die Verlobungszeit jetzt. Und in Offenbarung 19 habe ich aufgeführt, bei Fußnote 5, in der Zukunft wird die Gemeinde als die Braut des Lammes heiraten. Offenbarung 19, Vers 7. Das ist also am Ende der Drangsalszeit, wird im Himmel, wenn die Drangsalszeit auf Erden auf den Höhepunkt kommt, wird im Himmel die höchste Freude beginnen. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Nun, wie bringen wir das zusammen? Ehebeziehung in Epheser 5 und Verlobungsbeziehung in 2. Korinther 11 und Offenbarung 19. Das sind zwei Seiten der Medaille. Einerseits ist es ja so, dass der Herr Jesus als Mensch an Himmelfahrt 40 Tage nach der Auferstehung in den Himmel gefahren ist. Er ist nicht mehr da. Er ist im Himmel und er wird in der Zukunft zurückkehren, um uns Erlöste zu sich zu nehmen, am Tag der Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende. Also wir sind zwar mit dem Herrn verbunden durch die Bekehrung und Wiedergeburt, aber wir sind getrennt von ihm. Das ist der Verlobungsstand. Mann und Frau sind sich versprochen, definitiv, für alle Zeit, aber sie sind noch nicht zusammen. Sie sind getrennt. Das ist Verlobung. Und wenn es Leute gibt, die meinen, sie müssten nicht getrennt sein in der Verlobungszeit, ja, dann ist das keine Verlobungszeit, dann wollen sie die Ehe vorwegnehmen. Ja gut, wenn sie nicht warten können, dann sollen sie doch heiraten. Aber sie sollen heiraten. Also die Verlobungszeit ist die Zeit der Trennung, wo beide sich freuen auf den Tag, wo sie dann für immer zusammen sein werden. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Herr Jesus am Schluss von Matthäus 28 gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Warum? Weil er Gott und Mensch in einer Person ist. Als Mensch ist er in den Himmel gefahren und er ist als Mensch zur Rechten des Thrones Gottes. Da hat er seinen Platz eingenommen. Und er wird als Mensch in der Zukunft wiederkommen. Als Mensch ist er nicht allgegenwärtig. Da ist er jetzt im Himmel. Aber als Gott, und er hat nie aufgehört, Gott zu sein, auch als er Mensch wurde und in Bethlehem geboren wurde, als Gott ist er immer allgegenwärtig. Und das war er auch zur Zeit, als er auf Erden war. Darum konnte er Nikodemus sagen, in Johannes 3, Vers 13, niemand ist in den Himmel hinaufgefahren, als der auch herabgefahren ist, das ist der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Aber in dem Moment, wo er mit Nikodemus damals sprach, war er in Jerusalem. Ja, aber weil er Gott war, war er gleichzeitig auch im Himmel. Und so ist der Herr Jesus, weil er Gott ist, ist er uns eigentlich so nahe. Jeden Tag bei uns bis am Schluss. Und dieser Aspekt zeigt eigentlich, dass wir in einer Ehebeziehung stehen als Gemeinde. Er ist der Mann und die Gemeinde ist die Frau. Also das sind zwei Aspekte. Einerseits sind wir getrennt von ihm als Verlobte und andererseits sind wir mit ihm so eng verbunden und das ist diese andere Sicht der Ehe als heutige Tatsache. Wichtig ist aber, wenn wir diese Übertragung machen, auch im Hohen Lied, auf die Gemeinde, es wird nie gesagt vom einzelnen Gläubigen, dass er die Braut sei. Das ist immer ein kollektiver Begriff. Und darum ist das so übel, wie man manchmal Dinge lesen kann, wo quasi in erotischer Weise gesprochen wird über eine Beziehung des einzelnen Gläubigen mit Christus. Das hat mit der Bibel nichts zu tun. Wir werden nicht als Einzelne gesehen, als Braut Christi, sondern die Gemeinde als Kollektiv ist die Braut bzw. die Ehefrau des Christus. Im Neuen Testament finden wir Bezüge zum Hohen Lied. Es gibt zwar keine wörtlichen Zitate, aber wenn wir lesen in Matthäus 9, Vers 15 und dann auch in den Parallelstellen. Was mussten sich die Menschen damals denken, wenn der Herr sagte, ich lese ab Matthäus 9, Vers 14, wegen des Zusammenhangs. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Söhne des Brautgemachs trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Er spricht über sich als der Bräutigam, der da ist. Und die Jünger, das waren quasi die Freunde des Bräutigams, die alles bereit machen für die Hochzeit. Wie kommt er sich so auszudrücken dazu? Nun, das ist eine Anspielung unter anderem auf das Hohelied, wo der Messias gesehen wird als der Bräutigam und der Überrest aus Israel, der umkehrt und zur Bekehrung gelangt, der soll die Braut sein. Und so war das, der Bräutigam war quasi da und die Freunde des Bräutigams wollten vorbereiten, aber wir wissen, das Volk im Allgemeinen war nicht bereit für die Beziehung. Ich habe auch verwiesen, nebst den Parallelstellen in Markus 2, Lukas 5, Johannes 3, Vers 29, wo Johannes der Täufer, noch bevor überhaupt etwas von der Gemeinde jemals gesagt worden war, da sagte Johannes in Bezug auf den Messias, den er in Israel, für Israel einführte, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Johannes der Täufer sollte den Messias in Israel einführen und dem Volk klar machen als Prophet Gottes, das ist der Verheißene. Und er wies auf ihn hin, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Nun, er sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Mit Anspielung auf das Hohelied. Der Messias, der Bräutigam und das umgekehrte Israel, die Braut. Aber Johannes war eben wieder einer, der vorbereiten sollte, der Freund des Bräutigams. Und er sagt, er freut sich über die Stimme des Bräutigams. Kollo, die Stimme meines Geliebten. Siehe da, er kommt. Hine seba. Siehe, er kommt. Medalek al-Heharim, Mekapetz al-Hagwaot. Springend über die Hügel, über die Berge, hüpfend über die Hügel. Hohelied 2, Vers 8. Stimme des Bräutigams. Und ich freue mich darüber. Kol Dodi, Stimme meines Geliebten. Dann haben wir aber auch in Matthäus 22 und Matthäus 25 auch Anspielungen auf diese Beziehung in diesen Gleichnissen, wo der Herr Jesus über eine Hochzeit spricht, des Bräutigams. Dass Gott seinem Sohn, der König seinem Sohn eine Hochzeit bereitet. Und auch Matthäus 25, wo die Gläubigen der Jetztzeit gesehen werden als die Jungfrauen, nicht als die Braut. Die Braut in Matthäus 25, im Gleichnis der 10 Jungfrauen, das ist nicht die Gemeinde. Das ist auch nicht die Christenheit. Die 10 Jungfrauen, die sich bereit machen auf das Kommen des Bräutigams, das sind die Freundinnen der Braut und das stellt die Christenheit dar, die jetzt wartet, bis dann mal in der Zukunft der Bräutigam kommt, im Blick aber auf Israel. Das ist der Bräutigam, der kommt für den gläubigen Überrest aus Israel. Und nun diese Jungfrauen, die finden wir ja auch und haben wir gefunden in Hohelied 1. Also auch da haben wir Anspielungen auf das Hohelied, das Lied der Lieder von Salomo. Und dann heißt es in Vers 3, lieblich ein Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Jungfrauen. Das sind nicht Mädchen, die irgendwie auch eine Liebesbeziehung mit dem König wollen. Diese Jungfrauen, das sind die Freundinnen der Braut und die schätzen den König. Und sie lieben ihn in Aufrichtigkeit, aber nicht in einer Beziehung, wie eine Frau einen Mann liebt, sondern es ist diese freundschaftliche Beziehung wie die 10 Jungfrauen, die sich bereit machen sollten für die Zukunft. Aber 5 sind ja töricht in Matthäus 25, die symbolisieren eigentlich die Christen, die gar nicht wiedergeboren sind, die ihr Ziel auch nicht erreichen werden. Und die 5 Klugen, das sind die, die wirklich auch wiedergeboren sind und das Ziel erreichen werden. Sehen wir, die Bibel spricht auf verschiedenen Ebenen. Die Gemeinde ist einerseits die Ehefrau heute, zweitens ist die Verlobte heute, aber andererseits ist die Gemeinde auch die 5 klugen Jungfrauen, die sich freuen im Blick auf die Zukunft Israels. Wir müssen alles am richtigen Ort platzieren und nicht miteinander vermischen und zusammennähen, sonst haben wir ein Chaos. Also so haben wir doch neutestamentliche Bezüge zum Hohelied. Und diese Jungfrauen, die spielen im Hohelied eine ganz wichtige Rolle. Sie werden dann immer wieder genannt die Töchter Jerusalems und einmal die Töchter Zions. Das sind also die Mädchen in Jerusalem, die Sulamit lieben und auch bei der Hochzeit waren das quasi die Jungfrauen, die mitgeholfen haben und sich mitgefreut haben über diese Beziehung zwischen Salomo, dem König, und diesem Mädchen Sulamit, dieser jungen Frau. Und wenn wir sprechen über diese Töchter Jerusalems, dann wollen wir nun kommen auf den Aufbau des Buches. Das Buch ist eigentlich ganz einfach einzuteilen. Wenn schon der Inhalt schwierig ist, dafür die Einteilung ist einfach. Es gibt einen Refrain in dem Lied. Und man muss den Refrain suchen und dann weiß man, wo die Strophen enden und wo eine neue beginnt. 3-mal kommt der Refrain vor, das erste Mal in Kapitel 2, Vers 7. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Dann Kapitel 3, Vers 5. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Und schließlich 8, Vers 4. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Nun ergibt das automatisch die Einteilung in 4 unterschiedlich lange Strophen. Der Aufbau ist also wie folgt. Der Titel 1, Vers 1. Shir HaShirim Asher LiShlomo. Das Lied der Lieder von Salomo. Und dann kommt die erste Strophe 1, Vers 2 bis 2, Vers 6. Und die betitle ich mit die Freude der Liebe. Wir haben gelesen, 1 Vers 4, der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. dass er so eine Hochzeitsfestfreude, wo gefeiert wird, dass dieser Salomo ausgerechnet diese Sulamit und keine andere wollte. Die Freude der Liebe. Dann kommt die zweite Strophe nach dem Refrain, 2,7, ab 2,8 bis 3, Vers 4. Und diese zweite Strophe beginnt eben mit Koldodi, Hineseba, Medaleg al-Heharim, Mekabetz al-Hagwaot. Horch, Stimme, mein Geliebter, siehe da, er kommt, betont, seht, dieser, er kommt, kein anderer, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Das Lied, das wir am Anfang gesungen haben. In dieser Strophe wird besonders die Sehnsucht der Liebe gezeigt. Wir finden die Sehnsucht einerseits von Salomo und andererseits die Sehnsucht von Sulamit in Kapitel 3. Und da sehen wir, dass die verheiratet sind. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umhergehen. Auf den Straßen und auf den Plätzen will suchen, den meine Seele liebt. Also es geht hier um das Ehelager. Und in der Nacht sucht sie ihn plötzlich und stellt fest, hey. Und dann steht sie auf, geht in die Stadt hinaus, nachts. Und das ist natürlich gefährlich. Und da heißt es weiter, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Die Polizisten, würde man heute sagen. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Die Sehnsucht, die dann auch Erfüllung findet, und dann kommt schon wieder der Refrain. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalem. Was beschwört diese Sulamit, ihre Freundin? Sie sagt, ihr sollt die Liebe nicht aufwecken. Und sie beschwört bei den Gazellen, das sind Tiere, die auf ganz kleine Geräusche oder schon auf Geschmack sofort reagieren und davon sausen, sofort aufgeweckt werden. Die muss man nicht lange aus dem Schlaf schütteln. Ich musste einmal Kühe von der Weide holen, zum Melken bringen. Und da gab es natürlich solche, die wollten einfach nicht. Und da musste man wirklich ein bisschen Angst machen. Was eh beeindruckt, dass ich mit meiner Größe Kühen Eindruck machen kann. Aber das ist nicht das Gleiche wie bei Gazellen. Ja? Da braucht es nur von weit weg, nur ein Raschen und schon geht die Gazelle. Und die Hindin, das ist heute ein poetisches Wort, für Hirschkuh. Genau so. Also seid ganz leise und passt auf, dass die Liebe nicht zu früh aufgeweckt wird. Und das ist nun eine ganz wichtige Sache. Ich habe das bei Besonderheiten im Hohelied unter dem Titel, dem zweiten Titel Liebe, bei Punkt 2 aufgeführt. Der Refrain ist eine Warnung vor verfrühter Liebe. Und insofern ist also dieser Refrain hochaktuell heute. Und das ist ja das riesige Problem, dass den Kindern bei den Kindern schon Gefühle aufgeweckt werden, die überhaupt nicht entstehen würden, wenn sie normal aufwachsen könnten. Wenn sie nicht diese ganzen Einflüsse hätten von der Reklame, von den Medien, von Filmen, von Radio, von Musik. Und wenn man gerade denkt an die Rockmusik und nicht nur dort. Und weiter die ganzen Einflüsse durch ihre Schulkollegen, die auch schon zu früh aufgeweckt worden sind. Und da werden Dinge geweckt bis zur Sexualität hin, die bei den Kindern im gewissen Alter überhaupt keine Rolle spielen würden, überhaupt nicht aktiv werden würden. Die werden aufgeweckt. Und wozu führt das? Zu Entwicklungsstörungen. Zu einem falschen Verhältnis gegenüber dem anderen Geschlecht, ein falsches Verhältnis zur Sexualität, zur Liebe, zur Romantik und so weiter. Das, was heute als aufgeklärt und tabulos hingestellt wird, ist genau das, was alles kaputt macht. Und das Hohelied möchte das Positive betonen, darum wird im Refrain gesagt, weckt es gar nicht. Seid ganz schön still, dass hier nicht etwas wachgerufen wird, was jetzt noch nicht kommen soll, aber wenn es dann zu seiner Zeit gesund ausgereift zur Entfaltung kommt, dann wird etwas ganz Schönes, so wie im Hohelied. Ja, dann haben wir also so die zweite Strophe gesehen, die Sehnsucht der Liebe. Refrain 3, Vers 5 und schließlich im Anschluss daran Strophe 3, Kapitel 3, Vers 6 bis 8, Vers 3. Das ist der allerlängste Teil. Und dort finden wir die Höhen und Tiefen der Liebe. Da gibt es eine Beziehungskrise. Das Hohelied ist nicht einfach idealistisch, als würde in einer Beziehung von einem Mann und einer Frau alles nur rund laufen, sondern hier finden wir eine Beziehungskrise, aber dann auch die Wiederherstellung. Nicht Ehebruch, gar nichts solches, aber eine Beziehungskrise, da werden die Gefühle werden da runtergekühlt, aber es gibt hier eine Wende. Und dann kommt die schönste Beschreibung des Geliebten durch Sulamit. Die allerschönste kommt nach der Krise. Und das ist etwas, was christliche Eheleute auch erleben können, weil manchmal gerade eine Krise dazu führen kann, dass es nachher umso schöner werden kann. Indem Probleme eben ausgeräumt werden, indem bewusst auch gegenseitig vergeben wird, indem man sich im Klaren ist, Liebe ist nicht einfach ein Gefühl, sondern das Tiefste der Liebe ist der Wille. Ich will dich lieben. Und wer das will, der bekommt dann die Gefühle auch. Die kommen. Aber im Zug mit den Wagen dahinten ist die Lokomotive ist eigentlich der Wille zur Liebe. Und dann kommen viele Anhänger und ein Anhänger, ein Wagen, ist romantische Gefühle und so weiter. Aber wir können keine Ehebeziehung auf die Gefühle aufbauen, denn statistisch zeigt es sich, diese Gefühle, die entstehen, ohne dass man etwas dazu tut, die halten vielleicht 2 Jahre und dann ist es vorbei. Ganz normal. Und darum sagt man heute, es ist ganz normal, wenn man sich scheidet. Aber es ist unglaublich, so aufgeklärt ist diese Welt. Die Jugendlichen werden unterwiesen in allen unsinnigen Dingen, die sie gar nicht wissen müssen. Aber wie man eine Beziehung erhält, das wird ihnen nicht erklärt. Das ist so hohl eigentlich, wenn man denkt, es ist so einfach. Und das müssten die Jugendlichen wissen. Eine Beziehung wird erhalten, genau gleich wie beim Schminefeuer. Das brennt. Und dann erlischt es, ja? Aber man muss immer wieder Holz nachschieben. Und dann bleibt es am Brennen. Und so muss in einer Beziehung beide müssen Holz einschieben. Und dazu gehört eben der Wille zur Liebe. Es ist interessant, dass es in Epheser 5, wenn es heißt, ihr Männer liebet eure Frauen, da wird das Verb gebraucht, agapao. Das Hauptwort Agape. Agape gab es als Wort bei den alten Griechen schon, aber es wurde kaum gebraucht. Man verwendete viel häufiger das Wort zum Beispiel Eros. Das ist nicht so ein negatives Wort nur. Eros konnte ganz negativ sein, perverse Liebe, aber Eros konnte auch ganz normale Liebe sein. Also im positiven Sinn. Aber das Wort war so belastet. Und darum hat der Heilige Geist im Neuen Testament dieses Wort nicht einmal verwendet. weil es ein belastetes Wort war. Aber er hat das Wort, das so wenig verwendet wurde bei den Griechen und dadurch völlig unbelastet war, Agape, zu einem Hauptwort im Neuen Testament werden lassen. Und Agape bezeichnet dann die Liebe Gottes, die begründet ist in dem Willen Gottes. Gott wollte uns lieben. Und darum hat er seinen Sohn gesandt. Und das Verb wird dort gebraucht für den Mann, ihr Männer, liebet eure Frauen. Und das ist die Liebe, man kann sagen, die von Gott gewirkte Liebe, die aber auf einem Willensentscheid beruht. Und darum können wir auch sagen, da wo eine Ehe in eine Krise geraten ist, dass die Grundlösung muss sein, dass beide bereit sind, ich möchte einen Neuanfang. Ich will einen Neuanfang. Ich will lieben. Und dann kommt das andere eins ums andere. Und natürlich mit Gottes Hilfe. Aber ich zeige jetzt nur die Seite der Verantwortung, der persönlichen Verantwortung. Also da haben wir in dieser langen Strophe die Höhen und Tiefen der Liebe. Wir kommen darauf dann noch zurück. Im zweiten Teil. Schließlich Strophe 4 nach dem Refrain von 8, Vers 4. Eine kurze Strophe, 8, Vers 5 bis zum Schluss, bis Vers 14. Und dort werden wir wirklich auf den Höhepunkt geführt. Die Vollkommenheit der Liebe. Und da lese ich Hohelied 8. Vers 6. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, und warum diese Art Liebe, man würde ihn nur verachten. Das ist nun wirklich der Höhepunkt. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und wie das Totenreich, ihr Eifer oder ihre Eifersucht. Es gibt ja falsche Eifersucht, die entsteht aus Misstrauen und ein übermäßiges Einengen wollen des Ehepartners oder der Ehepartnerin. Aber es gibt die göttliche Eifersucht. Die berechtigte Eifersucht ist, dass ein Mann eifersüchtig ist, wenn ein anderer seine Frau will. Niemand hat ein Anrecht an seine Frau. Das ist biblische Eifersucht, die ist berechtigt, da wo es konkret darum geht. Und wir finden diese Eifersucht auch bei Gott. Und bereits im Dekalog, in den 10 Geboten, wo Gott den Bund schließt mit Israel, sagt er, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Was heißt das? Ein Gott, der Israel mit niemandem teilen will. Der nicht akzeptieren kann, dass Israel anderen Göttern dient, neben ihm. Er ist der Ehemann, sie die Frau. Und so war das auch, der Jesus hat die Gemeinde gesehen, schon im Voraus. Und er hat jeden Einzelnen so geliebt, dass er bereit war, alles zu geben, in den Tod zu gehen. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und warum wollte der Herr Jesus uns erlösen? Dich erlösen, mich erlösen. Weil er nicht wollte, dass irgendjemand anders über uns herrschen oder uns führen würde, als nur er. Er wollte nicht, dass Satan über uns herrscht. Er wollte nicht, dass die Sünde über uns herrscht. Er wollte nicht, dass, was können wir alles aufzählen, dass Geld über uns herrscht. Nur er. Und dazu war er bereit, bis in den Tod zu gehen. Und diese Liebe wird ja gezeigt in Epheser 5, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte. Das heißt, ganz für sich auf die Seite stellte. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie das Totenreich, ihr Eifer. Und der Herr Jesus ist in den Tod gegangen. Ihre Gluten sind Feuergluten. Wörtlich steht im Hebräischen, ihre Blitze sind feurige Blitzstrahlen. Das ist viel eindrücklicher als nur ein Feuer. Blitzstrahlen. Und da leuchtet es einem auch ein, wer hat schon einen Blitz gelöscht? Große Wasser vermögen die Liebe nicht auszulöschen. Und woher kommt diese Liebe? Sie wird hier genannt eine Flamme Jahs. Ich habe auf dem Blatt unter Seite 2 Abschnitt über die Liebe, dritter Punkt geschrieben. Die Liebe wird hier bezeichnet als Flamme Jahs. Jah ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare, der Eigenname Gottes in der Bibel. Und im ganzen Hohen Lied wird der Name Gottes nie erwähnt, weder Gott, Herr oder Yahweh. Das ist die einzige Erwähnung des Gottesnamens. Und das gibt eben diesem Vers umso mehr Gewicht, was die Liebe ist, eine Flamme Jahs. Und das ist ganz wichtig, dass wir als christliche Ehemänner wissen, diese Kraft der Liebe, die auch bleibt und Beständigkeit hat bis zum Tod, das kann nur Gott in unseren Herzen wirken. Aber es ist nicht so, dass es normal ist, wenn es lauwarm ist, sondern Gott kann diese brennende Liebe, wenn wir eben die biblischen Anforderungen für eine beständige Beziehung erfüllen, die kann er wirken. Eine Flamme, ja. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Wir haben jetzt die Einteilung des Hohen Liedes auch näher angeschaut. Wir gehen zu Seite 2 unter Besonderheiten im Hohen Lied. Salomo und Sulamit. Er, Salomo, wird 7-mal mit seinem Namen genannt. Hebräisch Shlomo heißt Mann des Friedens. Man kann das herleiten von Shalom und das heißt Friede. Es ist schon speziell, dass dieser Name 7-mal erwähnt wird, weil das letzte Mal am Bibelstudientag haben wir doch den Prediger von Salomo durchgenommen. Und da fanden wir nicht einmal den Namen Salomo. Er nennt sich nur Sohn Davids in Jerusalem, der König war. Und weiser war als alle seine Vorgänger in Jerusalem. Er nennt sich nie Salomo, Mann des Friedens. Aber das ist genau in Übereinstimmung mit dem Charakter des Buches. In dem Prediger beschreibt Salomo die Zeit, in der er sich völlig von dem Herrn entfernt hatte. Und er hatte keinen Frieden. Als alter Mann kehrt er zurück und warnt die jungen Leute, nicht seine Torheiten auch zu wiederholen. Und so ist es sehr passend, dass er sich nie Shlomo nennt, aber im Hohen Lied, wo wir wirklich die glückliche Beziehung sehen, einerseits eben zwischen Salomo und Sulamit und in der Übertragung zwischen dem Herrn und seinem Volk, da ist dieser Name so treffend. Die Frau wird 2-mal genannt, Kapitel 6, Vers 13, Shulamit, Frau des Friedens. Das ist eine schöne weibliche Entsprechung, denn Shulamit kommt eben auch von dieser Wurzel Shalom, beziehungsweise dem Hauptwort Shalom, Friede, und darum übersetze ich mit Frau des Friedens. Und sie findet wirklich Erfüllung und Ruhe in dieser Beziehung. In Kapitel 8, Vers 10 sagt sie, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Sie vergleicht sich mit einer Stadt, die erobert wird und mit dem Eroberer einen Friedensbund schließt. Aber wirklich so, dass sie innere Erfüllung und Frieden findet in der Beziehung, eben als Shulamit zu Shlomo. Wer keine schönen Namen weiß für seine Frau, wird im Hohen Lied reich beschenkt. Ich habe hier verschiedene Namen zusammengestellt. Wie schon gesagt, 6-mal wird sie Kala, Braut, genannt. Und 9-mal nennt er sie Rayati, Freundin. Meine Freundin heißt das. Rayati, meine Freundin. Raya wäre Freundin. Rayati, meine Freundin. 9-mal. Und wie übel, wenn jemand denkt, indem er das Buch liest, aha, da haben wir eine Freundschaft, eine lose Freundschaftsbeziehung. Nein. Meine Frau ist meine Freundin. Und das sage ich meinen Kindern immer wieder. Ich habe auch eine Freundin. Meine Frau ist meine Freundin. Und wir haben es toll zusammen. Wirklich, es ist schön, eine Freundschaft zu haben. Aber es ist nicht eine lose Beziehung, wie wir das in der Bibel nirgends positiv finden. Sondern es ist die Freundschaftsbeziehung. Es muss eine Freundschaft sein, die Ehebeziehung. Darum also 9-mal meine Freundin. Und dann 3-mal Yonati, meine Taube. Und dann 2-mal Tamati, meine Vollkommene. Ich war also schon überzeugt von ihr, ja? Meine Schwester, Achoti. 5-mal, was eben so die Vertrautheit ausdrückt, dass sich genau kennen, genauso wie man in der Familie durchschaut ja jeder den anderen. Ja, es ist eine Beziehung der Offenheit und das kommt eben in Achoti zum Ausdruck. Meine Schöne, Yafati. Das Jaffa-Tor kennt man ja in Jerusalem, also eigentlich das schöne Tor, das eben in Richtung Jaffa geht, bei Tel Aviv. Yafati, meine Schöne. Und 3-mal, du Schönste unter den Frauen. Da könnte jemand sagen, ja, aber das könnte ich meiner Frau jetzt nicht sagen. Ja, aber das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Es gibt eine subjektive Schönheit, sodass jeder Mann von seiner Frau sagen kann, du bist die Schönste unter den Frauen. Weil keine gleich ist wie die andere. Und es ist genau die, die er gewählt hat. Und so ist es auch, wenn man Sprüche 31 liest, die tugendhafte Frau, da könnten da irgendwie frustriert sein und was die alles kann. Und dann heißt es am Schluss von Sprüche 31, Vers 28, ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich, ihr Mann steht auf und rühmt sie. Viele Töchter haben wacker gehandelt, du aber hast sie alle übertroffen. Die Anmut ist Trug und die Schönheit Eitelkeit. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie wird gepriesen werden. Und das ist wirklich eine subjektive, ein subjektives Lob, das jeder Mann seiner Frau geben kann. Ganz wichtig sogar. Und schließlich 1-mal, Kapitel 7, Vers 1, Fürstentochter und 6, Vers 9, das kann ja aber je nachdem verschieden übersetzt sein, da nennt er sie Bara, die Reine. Ganz wertvoller Titel. Wertvoller Name. Kosename. Die Reine. Aber auch sie hat schöne Namen. Also wer zu wenig schöne Namen weiß für seinen Mann, der lernt hier, den meine Seele liebt. 5-mal. Mein Freund, Rei. Es ist eben eine gegenseitige Freundschaft. Und dann wird 32-mal, nennt sie ihn, geliebt, wird er Geliebter genannt. Und zwar je nach Zusammenhang kann es sein, Dodi, mein Geliebter, Kol Dodi, Stimme meines Geliebten. Oder wenn andere zu ihr sprechen, Dodech, dein Geliebter. Oder wenn man über sie spricht, ihr Geliebter, oder über ihn spricht, ihr Geliebter, dann heißt es Dodach. Aber 32-mal wird Salomo Geliebter genannt. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. Und 5-mal Melech, König. Ich habe schon erklärt im Zusammenhang mit dem Aufbau des Buches, wie es da in der Liebe Veränderungen gibt. Die Freude der Liebe ist der Anfang, dann die Sehnsucht der Liebe, aber dann auch die Höhen und Tiefen der Liebe, bis es dann zur Vollkommenheit der Liebe geht. Was wir feststellen können, es gibt in der Liebesbeziehung im Hohen Lied ein Wachstum. Und auch da ist es wichtig, wir daran zu denken, es ist nicht die Verlobungszeit, dort sagt jeder, das ist doch selbstverständlich, sondern in der Ehe, dass da eine wachsende Liebesbeziehung festzustellen ist. Und zwar finden wir das Wachstum der Liebe in drei Stufen. Sie sagt, Sulamit sagt in Kapitel 2, Vers 16, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Hier steht die eigene Person im Vordergrund. Kann man alles verstehen, ganz natürlich. Aber es kommt zu einer Entwicklung, wenn wir in 6, Vers 3 lesen, ich bin meines Geliebten. Und mein Geliebter ist mein. Die Reihenfolge wird hier umgedreht. Sie denkt zuerst an ihn. Das heißt, die eigene Person rückt in den Hintergrund. Und später in Kapitel 7, Vers 10 sagt sie, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Da geht es nur noch um ihn. Sie stellt sich in den Hintergrund, dass ihre Person aufgelöst wird. Aber seine Person steht im Vordergrund. Und so ist es auch, wenn jemand zum Glauben kommt, da freut er sich darüber, dass der Herr Jesus sein Erlöser ist, sein Herr ist und so weiter. Aber es ist das Wachstum des Glaubens, bis man dahin kommt, eben auch daran zu denken, wie empfindet der Herr? Was bedeuten wir für ihn? Dass es Stellen gibt, die deutlich sagen, dass Christus uns erworben hat für sich. Dass wir auch nicht immer nur daran denken, was der Herr für uns getan hat, sondern dass wir daran denken, was der Herr getan hat, um Gott zu verherrlichen. Also wo unsere Person in den Hintergrund rückt und es mehr um den Herrn geht. Das ist dieses Wachstum der Liebe, wo er immer wichtiger wird und wo es nicht dauernd um uns und unsere Bedürfnisse geht, sondern um ihn und seine Pläne und seine Empfindungen. Jetzt können wir weitergehen zu diesem Titel Natur und Geographie. Da habe ich noch nichts gesagt. Die Natur spielt eine große Rolle im Hohen Lied. Und da sehen wir auch wieder, wie alttestamentlich eben das Irdische gesehen wird als Schöpfung Gottes, die wir nicht verachten dürfen. Und das Wissen darum, dass wir eine himmlische Zukunft haben, führt nicht dazu, soll nie dazu führen, dass das Irdische irgendwie minderwertig sein soll. So wie die Ehe als irdische Einrichtung nicht minderwertig ist, so ist auch die Natur, die Gott geschaffen hat, nicht minderwertig. Und die romantische Liebe ist einfach ganz natürlich auch mit der Naturverbundenheit im Zusammenhang. Und das erklärt diese vielen Hinweise auf die Natur. Wir haben Hinweise auf über 22 verschiedene Pflanzenarten. Einmal auf den Ölbaum, in dem Kapitel 1, Vers 3 über das Salböl gesprochen wird. Aber dann wird erwähnt Narde, Myrrhe, Zyperblume, die Zeder, Zypresse, Narzisse, Lilie, Dornen, Apfelbaum, der rote Hahnenfuß, zeigt ja noch wo, Feigenbaum, Weinstock, Weihrauchstrauch, Granatbaum, Safran, Würzrohr, Zimtbaum, Aloe, Balsamstrauch, Dattelpalme, Alraune und der Walnussbaum. Aber es bleibt nicht bei der Pflanzenwelt. Wir haben auch Hinweise auf circa 13 verschiedene Tierarten. Es wird über die Ziegen gesprochen, über das Pferd, Steinbock im Namen Ein Gedi, das heißt Quelle des Böckleins, des Steinböckleins, Gazelle, Hirsch, im Refrain zum Beispiel. Dann wird der Gelbsteißbülbül erwähnt. Ich sage ja noch wo. Ein verbreiteter Vogel in Israel. die Turteltaube, die Felsentaube, Fuchs oder Schakal. Die Schwierigkeit ist, dass das hebräische Wort Schual beide Tiere bezeichnen kann. Dann Schaf, Löwe, Leopard, Rabe. Und indirekt natürlich der Elefant, wenn von Elfenbein gesprochen wird, die Biene, wenn von Honig und Wabe gesprochen wird, der Wurm, der Kermesschildlaus, wenn es um Karmesin geht, und die Purpurschnecke, wenn es um den Purpur geht. Also, die Natur spielt da eine ganz große Rolle. Und ich möchte das zeigen anhand dieser wunderbaren Beschreibung des Jahreszyklus in Kapitel 2, Vers 10 bis 14. Hier auf dem Blatt der letzte Punkt. Ich lese den Text, den ich gleich hier ausgedruckt habe, in der Übersetzung der alten Elberfelder, ein bisschen überarbeitet von mir. 2, Vers 10. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir. Die Schreckstriche, die zeigen an, wo die im Hebräischen die poetischen Verszeilen enden. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei. Der Regen ist vorüber, er ist dahin. Die Nizanim erscheinen im Lande. Das ist der rote Hahnenfuß. Die Zeit des Samir, das ist der Gelbsteißbülbül, ist gekommen. Und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube in den Klüften der Felsen, im Versteck der Felswände. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Ich habe da natürlich in Vers 12 nicht übersetzt, der rote Hahnenfuß erscheint im Lande. Das klingt nicht ganz so poetisch, darum habe ich gelassen, hebräisch, die Nizanim erscheinen im Lande. Und dann auch nicht, die Zeit des Gelbsteißbülbül ist gekommen, sondern die Zeit des Samir ist gekommen. Nun haben wir hier eine wunderbare Beschreibung des Jahresablaufs. Wenn es hier heißt, Vers 11, denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist dahin. In der Fußnote 7 habe ich vermerkt, das ist die Regenzeit in Israel. Von der zweiten Hälfte Oktober nach dem Laubhüttenfest beginnt mit dem Frühregen die winterliche Regenzeit. Und sie dauert bis Ende März, bis vor das Passafest, und endet mit der Schlussphase dieser Regenzeit, das ist der Spätregen. Nun, diese Zeit der Kälte und des Regens ist vorbei. Jetzt kann man wieder richtig hinausgehen, und das ist die Zeit des Frühlings, wo dann die Liebe eben auch wieder neue Impulse bekommt. Und so haben wir dann in den nächsten Verszeile, Vers 12, die Nizanim erscheinen im Lande. Und das wäre also der rote Hahnenfuß, der anfangs April in Israel beginnt zu blühen. Schöne, rote Blume. Ich beziehe mich dabei auf Hareuveni, Fußnote 6, sein Büchlein über Ökologie in der Bibel, Neot Kedumim, 1974. Das ist ein wunderbares Büchlein von einem israelischen Biologen, der Pionierarbeit geleistet hat, so in den Jahren nach der Staatsgründung Israels, gerade in der Kenntnis der israelischen Natur in Verbindung mit den biblischen Gegebenheiten. Er hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, sind auch schön illustriert. Und da kann man also viele Dinge lesen, die ein Europäer schlicht und einfach nicht wissen kann über die Natur. Und es gibt auch schöne Dinge, wie er erklärte, wie die Bibelkritik diese Stelle in Jeremia da kritisiert hat als fehlerhaft und so weiter. Und er sagt, die wissen einfach nichts von Biologie in Israel. Die hätten besser geschwiegen in ihrer Unwissenheit, anstatt die Bibel zu kritisieren, so in dem Sinn. Und da hat er also auch ein Büchlein geschrieben, Ökologie in der Bibel, und da arbeitet er diese Identifizierungen heraus. Frühere Übersetzer haben zum Beispiel übersetzt, die Blumen erscheinen im Lande. Aber Nizanin, das sind nicht einfach die Blumen, sondern es sind rote Blumen. Im Arabischen, im Irak bezeichnen Nisan rote Blumen. Und das passt eben hier genau auf den roten Hanfuß, der nach der Regenzeit, eben anfangs April, blüht. Die Nizanim erscheinen im Lande. Und dann heißt es, die Zeit des Samir ist gekommen. Und da wurde zum Beispiel in der alten Elberfelder übersetzt, die Zeit des Gesanges ist gekommen. Denn Samir hängt zusammen mit Samar, was mit Singen zusammenhängt. Also Samir ist der Singende. Ja. Aber das ist nicht einfach allgemein der Vogelgesang, sondern das ist ein bestimmter Vogel, der Gelbsteißbülbül. Vers in Fußnote 9 heißt es, der Gelbsteißbülbül, ein verbreiteter Vogel in Israel, kann man also überall sehen. Ich habe ihn gesehen in der Oase En-Gedi, und ich habe ihn auch im Norden, kann man den sehen. Und ziemlich im ganzen Land kann man den sehen. So ein kleiner Vogel, größer als ein Spatz, und er hat eben in der Steißregion hat er so auffällig eine gelbe Färbung. Er hat eine monotone Stimme, aber im April hat er Paarungszeit und da bekommt er eine melodische, wohlklingende Stimme. Samir heißt also Sänger, und im Arabischen nennt man ihn Bulbul. Das bedeutet eben auch Sänger. Und von daher kommt unser deutscher Name Gelbsteißbülbül. Das ist eben der Gelbsteißsänger. Das ist der Samir. Und der bekommt also in der Zeit der Liebe da diese besondere Stimme. Die Stimme ändert sich. Und weiter lesen wir, und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. In Fußnote 10 habe ich erklärt, die Paarungszeit der Turteltauben ist früh im Mai. Merken wir, es geht schön. Verszeile um Verszeile geht es weiter im Ablauf des Jahreszyklus. Vers 13, der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Fußnote 11, das ist die Zeit Ende Mai. Und dann, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, meine Taube in den Klüften der Felsen. Das ist nun nicht mehr die Turteltaube, sondern die Felsentaube. Habt ihr auch gesehen, den Felsen von En-Gedi, in der judäischen Wüste, in der Oase. Meine Taube in den Klüften der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Fußnote 12 erklärt, die Paarungszeit der wilden Tauben ist Mai bis Mitte Juni. Und da machen sie ihre Nester in Felsklüften und Höhlen. Also, das ist wirklich wunderschönste Poesie schlechthin. Aber wo das Liebespaar eben auch die Abläufe in der Natur und den Wandel der Jahreszeiten miteinander als etwas Schönes erleben. Und da sehen wir wieder, wie wichtig ist der christliche Glaube, ist nicht irgendwie gespalten in das Irdische, das ein bisschen verachtet ist, und dann das Himmlische. Das ist eine Einheit, denn die Schöpfung kommt von Gott und darum freuen wir uns an der Schöpfung, und die himmlische Zukunft kommt von Gott und darum freuen wir uns auf das Kommen des Herrn und die himmlische Herrlichkeit. Nun, ich habe ja gesagt am Anfang, es geht heute um eine Einführung ins Hohelied. Wir können also nicht alle Verse miteinander durcharbeiten. Eine Empfehlung, wer das ganze Hohelied studieren will, die schönste Auslegung, die ich je gefunden habe, schwierig zu bekommen, weil im Prinzip wird die seit vielen Jahren ausverkauft sein, aber vielleicht kann man sich das irgendwie ergattern, von W.J. Auenel. Ich habe das in der Bibliografie auch aufgeführt, das Lied der Lieder, Schwelm 1976. Das ist also wirklich die schönste Auslegung überhaupt. Und gerade im Blick auf die, die nicht verheiratet sind oder alleinstehend sind, das lohnt sich auch für sie, denn durch dieses Buch wird einem wirklich das Herz warm für unseren Erlöser, durch das Hohelied. Die wörtliche Bedeutung, das ist ja ein Aspekt, aber dieses Lied ist uns gegeben in der Bibel, um eben gerade die Beziehung zu dem Herrn eben zu vertiefen und brennend zu machen und brennend zu erhalten. Ich habe dann auch noch verwiesen in der Bibliografie auf Andrew Miller, Betrachtungen über das Lied der Lieder, Neustadt, Weinstraße, Neuauflage 1962. Wahrscheinlich auch sehr schwierig zu bekommen, aber wer das unbedingt will, kriegt das ja manchmal. Ganz wunderbar, wirklich herzergreifend geschrieben. Und dann etwas ganz Kleines von Schwefel, das Hohelied 1 bis 8. Das waren Vorträge aus dem Jahr 1950. Das ist auch sehr herzergreifend, aber nur über die ersten 8 Verse. Aber da merkt man, welche Fülle darin verborgen ist. Ist fast nicht zu fassen, und fast nicht zu fassen, warum dieses Buch so vernachlässigt wird unter Christen. Ich möchte das so nur so stellenweise etwas illustrieren. In Kapitel 4 finden wir ab Vers 1 eine Beschreibung der Braut. Salomo beschreibt sie, seine Sulamit: Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagen. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, welche allzumal Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur, und dein Mund ist zierlich. Wie ein Schnittstück einer Granate ist deine Schläfe hinter deinem Schleier. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der in Terrassen gebaut ist. 1000 Schilde hängen daran, alle Schilde der Helden. Die beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen, die unter den Lilien weiden. Bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrenberge hingehen und zum Weihrauchhügel. Ganz schön bist du, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Mit mir vom Libanon herab, meine Braut, mit mir vom Libanon sollst du kommen, vom Gipfel des Amana herab sollst du schauen, vom Gipfel des Seni und Hermon, von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Panther. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut, du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke, mit einer Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Gewürze. Bis dahin. Es fällt auf, wie genau der Blick Salomos für Sulamit ist. Er sagt nicht einfach so allgemein, du bist schön. Er weiß auch warum. Er beschreibt ihre Augen in Vers 1, ihre Zähne in Vers 2, ihre Lippen in Vers 3 und am Ende des gleichen Verses ihre Schläfe. In Vers 4 den Hals, in Vers 5 die Brüste und so haben wir 7 Körperteile, die erwähnt werden. Es ist auch so, dass Sulamit, wenn sie ihren Geliebten beschreibt, ich habe gesagt, die schönste Beschreibung findet sich in Kapitel 5, Vers 9. Auch da ist sie detailliert. Sie sagt nicht einfach, mein Geliebter ist schön. Sie weiß warum. Sie kann ihn beschreiben. Und da ist es etwas ganz Wichtiges. Jemand hat einmal Seelsorge gehabt bei einem Ehepaar, das wirklich am Ende war, vor dem Zerbruch. Und er hat ihnen die Aufgabe gegeben, jeder, der so viel Schlechtes vom anderen wusste, auf ein Blatt aufzuschreiben, sich gut zu überlegen, was ist positiv an meinem Mann, an meiner Frau. Und das war sehr schwierig, die haben wirklich nichts gefunden. Aber mit der Zeit haben sie noch was gefunden. Und dann noch was und noch was. Und die Liste wurde größer. Und die Ehe wurde wieder geheilt. Also auch wissen, warum, was schätzt man? Also nicht nur Grossisten sein in der Ehebeziehung, sondern auch Detailisten. Das lernen wir hier bei Salomo und Sulamit. Wenn sie sagt in Kapitel 5, Vers 9, auf die Frage der Mädchen von Jerusalem, der Töchter Jerusalems, was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns also beschwörst? Und das ist nach dem Tiefpunkt der Beziehung. Und dann sagt sie, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Seine Locken sind herabwallend schwarz wie der, oder gelockt schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch, eingefasste Steine. Seine Wangen wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen. Seine Lippen Lilien, Träufeln von fließender Myrrhe. Seine Hände, goldene Rollen mit Topasen besetzt. Sie sieht also die einzelnen Finger an. Rollen aus Gold sind sie für sie. Und dann Topasse, das meint die Nägel darauf, die Fingernägel, wie eingefasste Edelsteine, jeder Fingernagel. Schon sehr, sehr detailliert, würde ich sagen. Sein Leib, ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel, Säulen von weißem Marmor, gegründet auf Untersätze von feinem Gold. Seine Gestalt wie der Libanon. Auserlesen wie die Zedern, sein Gaumen ist lauter Süßigkeit. Und alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Und dann sagen sie, wohin ist dein Geliebter gegangen? Wir haben auch gemerkt, jetzt bei der Lektüre dieser beiden Abschnitte, wie geografische Namen vorkommen. Und tatsächlich sehr viele im Hohen Lied, ich habe das etwas zusammengestellt, unter Punkt 3 bei Natur und Geografie, da wird konkret erwähnt, diese wunderbare Oase Ein Gedi, Kapitel 1, Vers 14. Das ist eine Oase am Toten Meer. Wer einmal dort war, der will immer wieder gehen. Stimmt's, ja? Das in der heißen Wüste und dann kommt man in diese Oase, geht da die Bäche hinauf in die Berge. Und es gibt eine so wunderbare Vegetation, die schützt vor den Strahlen der Sonne, von der Hitze und durch die vielen Wasserfälle, die es da gibt, auch im Sommer, ist die Luft so richtig erfüllt von kleinen Wassertröpfchen, so erfrischend eben in der ausgetrockneten Wüste. Da wird also dieses Ein Gedi erwähnt. Dann Jerusalem wird immer und immer wieder erwähnt. Dann die Scharon-Ebene, das ist eine der fruchtbarsten Gebiete von Israel am Mittelmeer, nördlich von Caesarea. Sie nennt sich ja, ich bin eine Narzisse Scharons, Kapitel 2, Vers 1. Und weiter wird gesprochen über Zion, Kapitel 3, Vers 11. Das Gebirge Gilead, davon haben wir gelesen, Kapitel 4, 1. Tirza, du bist wie Tirza. Das ist eine Stadt im heutigen besetzten Westjordanland, also in Kern-Israel. War eine Stadt, die später nach Salomo eine Zeit, die Hauptstadt war der Nordreichkönige. Er vergleicht sich also mit dieser Stadt. Und jetzt merkt man auch, woher wir unseren Namen haben für unser ältestes Mädchen. Tirza ist der erste Name und dann Sulamit der zweite. Libanon, der Libanon wird eine ganze Reihe Mal erwähnt. Dieses prächtige Gebirge im Norden mit den Zedern, von denen heute nicht mehr viel geblieben ist. Musste mal Eintritt bezahlen, um im Libanon zu besuchen. Ganz knapp unter dem Gipfel, dem höchsten Punkt des Libanongebirges. Dann der Gipfel des Amana wird erwähnt. Das gehört zum Anti-Libanon, wo der Amana-Fluss entspringt. Senir, Hermon, der nördlichste Berg Israels, der höchste Punkt, 2814 Metern. Dort ist viel Schnee im Winter. Auf dem Hermon gibt es ja keinen Skilift. Also ein gewaltiger Gegensatz von Hermon zu En-Gedi, ja. Der Karmel wird erwähnt, dieses wunderbare Gebirge in der Gegend von Haifa, sowohl was die Pflanzenwelt als auch die Tierwelt anbetrifft, mit Hirschen und so. Cheshbon wird erwähnt, eine Stadt im heutigen Jordanien, und Baal Hamon, wo Salomo einen Weinberg hatte. Kapitel 8, Vers 11. Aber das gehört so zu den Besonderheiten des Hohen Liedes. Man muss also die Natur im Auge haben, auch die Geografie des biblischen Landes. Und nun gehen wir zuerst mal an Kapitel 4, Vers 1 ran. Und versuchen zuerst wörtlich zu verstehen, was gemeint ist. Und dann die geistliche Übertragung, die dann wirklich von Wert ist, auch in unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Wie können Augen mit Tauben verglichen werden? Ganz einfach. Es geht um die Iris. Die farbige Iris, die verglichen wird mit den Farben einer Taube. Deine Augen sind Tauben. Nun, wenn wir übertragen, müssen wir eigentlich hier ein erstes Bild deuten. Was bedeuten die Augen? Und die Augen werden dann mit einem zweiten Bild verglichen. Da müssen wir uns fragen, was bedeuten die Tauben? Also die Augen, mit denen können wir sehen. Und geistlich können wir damit auch unseren Herrn sehen. Wir haben gesungen am Anfang der zweiten Stunde, Jesus, wir sehen auf dich. Das Thema Jesus sehen ist zum Beispiel im Hebräerbrief ein ganz wichtiges Thema. Immer wieder. Hebräer 2, wir sehen aber Jesus. Oder Kapitel 3, Vers 1, betrachtet unseren Apostel, und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Oder Kapitel 12, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wörtlich heißt hinschauen im Griechischen wegschauen. Aber es ist das Wort, das man im Griechischen brauchte, um zu sagen, fixiert auf einen Punkt schauen. Nämlich wegschauen von allem anderen auf Jesus hin. Und das haben wir hier. Deine Augen sind Tauben. Die Tauben sind in der Bibel ein Symbol der Treue, weil Tauben die Tendenz haben, als Pärchen zusammenzubleiben. Im Gegensatz zum Übrigen in der Tierwelt. Darum sprechen Tauben von Treue. Und wenn Salomo sagt zu Sulamit, deine Augen sind wie Tauben, dann bedeutet das, wenn du mich anschaust, dein Blick ist nur für mich. Du hast keinen anderen im Kopf. Und jetzt übertragen, wir haben schon gelesen in 2. Korinther 11, Paulus hatte Angst bei den Korinthern, dass ihr Blick abgewendet werden könnte von Christus. Von dieser Einfalt gegen den Christus. Nur ihn sehen und nur für ihn da sein. Also das drückt das aus, deine Augen sind Tauben. Und dann wird noch hinzugefügt, ein drittes Bild hinter deinem Schleier. Was bedeutet der Schleier? Wir können das leicht ausmachen, wenn wir die Liebesgeschichte von Isaac und Rebekka lesen. Am Ende von 1. Mose 24, Rebekka kommt, nachdem sie sich klar für Isaac entschieden hatte, und dann sieht sie jemanden und sie fragt, wer ist das? Und dann wird ihr erklärt, das ist dein Herr. Und dann heißt es, und dann nahm Rebekka ihren Schleier und verschleierte sich, um damit zu sagen, ich bin reserviert nur noch für einen. Meine Schönheit ist nicht für die anderen Männer, meine Schönheit ist reserviert für einen Mann. Und so ist der Schleier nochmals ein Ausdruck der Treue und der Hingabe. Ich bin reserviert für ihn. Und so bleibt es auf einer Linie. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Aber wenn wir lesen, siehe, du bist schön, meine Freundin. Wir verstehen, dass wir den Herrn bewundern können. Wenn wir seine Majestät, seine Herrlichkeit sehen in der Bibel. Aber hier ist es umgekehrt, dass der Herr sagt, was wir für ihn bedeuten. Dass er Schönheit in uns sieht, das ist doch erstaunlich. Aber wenn es in Epheser 1, Vers 7 heißt, dass Gott uns begnadigt hat in dem Geliebten, begnadigt kann man auch übersetzen, angenehm gemacht in dem Geliebten. Gott hat seit unserer Bekehrung eigentlich die Schönheit, die Herrlichkeit seines Sohnes auf uns gelegt, uns zugerechnet. Darum sind wir angenehm gemacht in dem Geliebten. Und darum kann der Herr Schönheit sehen. Dann gehen wir weiter. Dein Haar, ein zweiter Punkt. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Hier sieht Salomo die geöffneten Haare. Die wallen so herab, wie eine Ziegenherde, die an den Abhängen Gileads fressen. Und das gibt von Weitem her diese Bewegung, die schwarzen Ziegen, ihre schwarzen Haare. Von daher kommt das Bild, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen an den Abhängen des Gilead. Nun müssen wir uns wieder fragen, was bedeuten die Haare? Dann, was bedeutet die Ziegenherde? Und dann, was bedeutet das Gebirge Gilead? Also wir dürfen nicht fantasieren. Wir müssen wirklich sauber arbeiten und uns überlegen, was bedeutet das in der Bibel? Nun, das Haar in der Bibel spricht von, das Frauenhaar spricht von Treue. In Jeremia 7 wird zu dem ehebrecherischen Israel gesagt, sie sollen die Haare abschneiden. Jeremia 7, Vers 29. Sprich Gott zu dem ehebrecherischen Juda, schere deinen Haarschmuck und wirf ihn weg. Und dann wird gesagt, was sie alles für Scheusal und Götzendienst getrieben haben. Das Wort für Haarschmuck ist verwandt mit dem Wort für Nazir. Die Naziräer, die mussten ja ihre Haare frei wachsen lassen. Das war das Zeichen ihrer Weihe für Gott nach 4. Mose 6. Und hier wird das Frauenhaar genannt mit dem verwandten Wort, also Näser, das ist quasi das ungeschnittene Haar. Und Gott sagt, schneide das ab. Was willst du das Symbol der Treue tragen, wenn du ja untreu geworden bist? In 1. Korinther 11 wird erklärt, das Haar der Frau ist ihr gegeben anstatt eines Schleiers. Es hat also auch die Bedeutung der Treue. Und wenn Judäa die Haare frei wachsen ließ, so hieß das, ich bin ohne Begrenzung treu und hingebungsvoll. Aber wieso soll sie das Symbol haben, das nur eine Lüge ist? Und darum sagt Gott, schneide das ab, weg damit. Nun wird also das Haar, das von der Treue spricht, wie der Schleier schon zuvor, wird hier verglichen mit einer Herde Ziegen. Die Ziegen spielen im Opferdienst Israels, 3. Mose 1 bis 7, eine wichtige Rolle, speziell in Verbindung mit dem Sündopfer. Das Sündopfer schlechthin ist die Ziege. Nun, wenn wir uns überlegen, was das gekostet hat, dass der Herr Jesus als Sündopfer für uns sterben musste, dann ist es eigentlich uns klar, dass wir ihm die Treue halten wollen. Wenn wir sehen, was er für uns getan hat, so wie es in 2. Korinther 5 heißt, auf dass die, da heißt es, er ist gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der gestorben ist. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Dann haben wir Gilead. Gilead wird in der Prophetie, zum Beispiel in Micha 7, Vers 14, erwähnt als das Gebiet des Segens, wo Gott auch in der Zukunft Israel dann wieder seinen vollen Segen geben wird. Gilead war eben ein Gebiet, das bekannt war als besonders ideal für Viehzucht. Übrigens, die Golanhöhen gehören zum Gilead-Gebiet. Und da wird also erklärt in Micha 7, dass Gott Israel wieder in der Endzeit schließlich das Gebiet von Gilead als Segen schenken wird. So haben wir also diese Verknüpfung, dein Haar, Treue, unsere Treue, als Dank für den Herrn, der unser Sündopfer geworden ist, und dann auch im Blick auf den zukünftigen Segen, den er auch für uns bereit hat. Dann gehen wir weiter. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, welche allzumal Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Wer hat schon mal so einen Liebesbrief geschrieben? Aber die Poesie ist wunderbar und nicht irgendwie unerklärlich. Also hier werden die Zähne verglichen mit einer Schafherde, und zwar einer geschorenen, die gerade aus dem Wasser, aus der Schwemme heraufkommt. Diese Schafherde gebiert Zwillinge, ein Zwillingspaar um das andere, und es gibt da keine Unfruchtbaren. Jetzt wollen wir zuerst mal wieder natürlich das erklären. Die Zähne werden also verglichen mit Schafen. Die weißen Schafe sind ja nicht wirklich weiß, sondern es ist ein Weiß, das ins Gelbliche geht, Ekru, gelblich. Und so sind die Zähne, haben auch einen ganz natürlichen Klang, Farbenklang hin zum Gelblichen haben. Und dann wird aber erklärt, das sind nicht einfach Schafe, sondern geschorene Schafe. Da ist also schön alles glatt abgeschoren. Das heißt, es gibt da keine Speisereste oder irgendwelche Zahnstein und so weiter drauf. Es ist alles ganz schön glatt, sauber. Also eine Stelle wunderbar für jede Zahnarztgehilfin. Oder noch besser, Dentalhygienikerin oder jeder Zahnarzt hätte da seine größte Freude daran. Und noch mehr. Dann heißt es nämlich weiter, welche allzumal Zwillinge gebären. Wir haben im Gebiss ja immer Zwillinge. Zwei Zähne, die sich genau entsprechen. Ja? Die Einer, die Zweier, unten, oben. Aber hier wird gesagt, wir haben Zwillinge. Aber keins unter ihnen ist unfruchtbar, das heißt, es gab keine Zahnlücke in dem Gebiss von Sulamit, es war vollständig. Ja, das ist die wörtliche Bedeutung. Und jetzt die Übertragung. Die Zähne brauchen wir ja zur Nahrungsaufnahme. Und wir müssen geistlich auch Nahrung aufnehmen, und dazu ist es wichtig, dass unsere Zähne intakt sind. Ja, Leute, die kaputte Zähne haben, die haben auch Mühe mit der Nahrungsaufnahme. Also, die Zähne, geistliche Nahrungsaufnahme, Jeremia 15, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und sie waren zur Freude und Wonne meines Herzens. Ja, und dann sind das eben ganz saubere Zähne, Wie können wir geistlich uns nähern vom Wort Gottes? Nur indem wir immer wieder unser Leben in Ordnung bringen, säubern, reinigen. Also die Dentalhygiene ist wirklich, können wir daran denken, weil jedes Mal beim Putzen ist ein Bild davon, wie wir auch den Sauerteig der Sünde in unserem Leben immer wieder hinausfegen müssen. Wirklich auch die Zwischenräume und so. Mit Zahnseide, so bekommt man weniger Zahnstein und so weiter. Aber auch geistlich müssen wir unser Leben immer wieder ordnen. Und dann kommen die aus der Schwemme herauf. Das ist natürlich der natürliche Speichel an den Zähnen. Darum sind es eben nasse Schafe. Und eben keines ist unfruchtbar, also die Fähigkeit, Nahrung aufzunehmen. In 1. Korinther 3 sagt Paulus den fleischlichen Korinthern, ich konnte euch nicht feste Speise geben. Ihr seid dazu gar nicht fähig. Ihr braucht Babymilch. Also spricht das von der Reife. Die Zeit ist am Ende. Also wir könnten so weitergehen, dann mit den Lippen, wie eine Karmesinschnur, mit den Schläfen. Alles hat so seine geistliche Bedeutung, aber wir realisieren, das sind ja Schätze, die es hier zu heben gilt, die wirklich auch von praktischer Bedeutung sind für unser Glaubensleben und für unsere Beziehung zu unserem Erlöser, der alles gegeben hat am Kreuz, eben sogar bereit war, in den Tod zu gehen, damit er uns ganz für sich haben kann. Wir wollen noch zusammen beten.